Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Dies ist unsere zweite Folge aus dem Corona-Homeoffice. Das heißt, wir sind diesmal erneut oder noch immer nicht im Studio, wo wir sonst immer mit großer Qualität unsere Aufnahmen aufnehmen, sondern wir befinden uns, Arne Villane und ich, zu Hause in unseren Wohn- und Esszimmern und genießen bei einem Gläschen Wein oder Bier die nicht ganz so tolle Technik. Diesmal probieren wir es mit Zoom statt mit Teams zu machen. Ich hoffe, dass einige Tonprobleme sich dadurch erübrigen. Wenn nicht, bitten wir auch diesmal um Verzeihung. Und vergesst nicht, ihr kennt meinen Spruch, immer schön abonnieren, Spotify, Deezer, iTunes oder den Artikel oder den die Folge oben am Artikelplayer hören, am oberen Rand der jeweiligen Artikelseite. Auf die heutige Folge haben sich Arne Villane und ich extrem gefreut, weil es wieder eins unserer Lieblingsthemen behandelt, nämlich die Retrospektive in den 80ern. Dies ist der zweite Teil unserer 1986er Folge mit einigen Perlen und nicht so Perlen, die wir ausgegraben haben. Wir wollen anfangen mit dem erfolgreichsten Film des Jahres 1986, nämlich Tony Scotts Top Gun. Top Gun ist ja heute Gegenstand auch vieler Parodien geworden, weil er ja dieses sehr militaristische und männliche Bild des Flugpiloten darstellt. Es gibt ja auch die sehr prominente Theorie inzwischen Quentin Tarantinos, der sagt, dass dies ein Film ist über verkappte Homosexualität, gespielt in der Figur von Maverick Tom Cruise, der sich in den Iceman Val Kilmer verliebt. Das ist natürlich eine steile These, aber eine populäre These, die auch zeigt, welche Resonanz dieser Film heute noch hat. Ich bin besonders gestolpert über eine Kritik, die Roger Ebert gemacht hat für die Chicago Sun-Times, der gesagt hat, und diesen Film, Arne, den kennst du auch, den kenne ich zum Beispiel nicht, er hat gesagt, der Film hat so seine Schwächen, aber die Flugszenen, die Flugkampfszenen sind die besten seit Clint Eastwoods in Firefox.
Ja, und das war erst 1984, also nicht lange davor. Ein Film, der als reaktionär gilt, entsprechend Clint Eastwoods allgemeiner politischer Einstellung. Kein erfolgreicher Film damals und ein richtiger Film des Kalten Krieges. Da hatte man Clint Eastwood beinahe schon aufgegeben und er hatte noch nicht den Glorienschein des Filmemachers und Regisseurs und auch des großen Regisseurs.
Hat er den selber gedreht, Firefox?
Ich glaube, den hat er auch inszeniert, ja. Das ist einer seiner früheren Filme. Er hat ja den ersten Film, glaube ich, Anfang der 70er Jahre, Play Misty for Me, gemacht. Ein sehr guter Film. Er hat bei Don Siegel gelernt und Don Siegel hat ihm sozusagen das Regieführen beigebracht. Dann Mitte der 70er Jahre ein Film, der in den Alpen spielt, in den schweizerischen Alpen. Ich glaube, er heißt Im Zeichen des Drachen oder dergleichen.
Wurde er wahrscheinlich Bürgermeister in den Alpen, so wie in Carmel.
Nein, es ist eine ausgedehnte Bergwanderung. Natürlich gewalttätig und ich glaube, eine Verfolgungsjagd. Später gab es einen Film von Roger Spottiswoode, Mörderischer Vorsprung mit Tom Berenger und auch vergleichbar mit dem Cliffhanger von mit Sylvester Stallone von Benny Harlan, also so ein tödlicher Wettlauf in den Bergen. Und nun, das ist auch eine frühere Regiearbeit von Clint Eastwood gewesen.
Und, aber Tony Scott hat ja tatsächlich das Lustige geschafft. Es gab nie eine Bruderfehde zwischen Tony und Ridley Scott, aber es gab natürlich schon den Versuch beider, den anderen immer so ein bisschen zu übertrumpfen. Nur kurz vor Top Gun, das war 85 in Europa und 86 auch erst in Amerika, kam ja Legende von Ridley Scott ins Kino, auch mit Tom Cruise. Und der war eigentlich als Big Picture gedacht. Top Gun von Tony Scott, dem jüngeren Bruder gedreht, war ja im Grunde genommen ein Film, der zwar von Bruckheimer Simpson gemacht war, also so ein Blockbuster-Duo, die wussten, was sie machten, also im Movies-Movie drehen wollten, aber dass er so phänomenal einsteigen würde, konnte auch keiner erwarten, sodass ja auch Tom Cruise als es um die Fortsetzung geht, gesagt hat, ich brauchte Jahre, warum haben wir 34 Jahre, der neue Film kommt jetzt ja im Herbst, Top Gun 2, Maverick, warum habe ich 34 Jahre gebraucht für diesen Film? Und es lag einfach daran, was sollen wir denn auch drehen an dieser Geschichte? Kalte Krieg ist vorbei.
Ja, Jerry Bruckheimer und Don Simpson haben in den 80er Jahren, zu Beginn der 80er Jahre, das sogenannte High-Concept-Kino erfunden, erschaffen. Und was vor allem bedeutete, viel Geld, alle Produktionsmittel, die verfügbar waren, große Schauwerte, große Schauspielnamen und ein rasantes Action-Kino.
Du weißt ja, Arne, du weißt ja.
Noch fortgeführt mit, ja. Jetzt glaube ich, Pearl Harbor.
Ist Pearl Harbor.
An den und ich mich erinnere.
Einer ist auch gestorben von den beiden. Ne? Sie haben ja... Don Simpson, genau. Ja. Sie haben ja dieses Prinzip eingeführt, das auch, glaube ich, bei den MTV Movie Awards verarscht wurde. Cool guys don't look at explosions. Also sozusagen, es explodiert immer was, aber diejenigen, die was in die Luft jagen, die drehen sich nicht zur Explosion hin, sondern kriegen nur so ein bisschen Rückenwind in die Haare, ja. Und sowas und zeigen das.
Ja, zurück zu der Homo-Erotik und damit auch Quentin Tarantino, der, glaube ich, diese These stützt. Und aber natürlich zu Kelly McGillis.
Kelly McGillis war, die ja die weibliche Hauptrolle spielt. Es gibt ja immer so ein bisschen, das ist auch sehr misogyn, es gibt ja viele, die sagen halt irgendwie, ja, wieso spielt sie denn in der Fortsetzung nicht mit? Und weil sie nämlich nur darauf hindeuten wollen, dass sie halt nicht so gut gealtert sei wie sehr. Wie Tom Cruise. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite muss... Ja, man muss auf der anderen Seite...
Gar nicht der Fall ist.
Genau.
Oder was, ja.
Ja, und es ist, ich meine, er ist halt einer der... Also Tom Cruise ist halt... Das Problem ist, man kennt das ja. Es ist in meiner Regel ein gewisses Frauenbild nur gefragt und ein gewisses Männerbild nur gefragt. Und das ist ja eine Binsenweisheit, eine Phrase. Man weiß es ja, dass es für Frauen, das hat sich ein bisschen geändert, aber für Frauen ab einem bestimmten Alter sowieso schwieriger ist, Rollen zu kriegen in Hollywood, während das bei Männern halt nicht so der Fall ist. Dazu kommt natürlich auch, dass bei dem neuen Film Maverick eine andere Geschichte noch mit erzählt werden soll. Es ja auch irgendwie um so eine Generationfrage gehen. Er hat ja dann irgendwie den Sohn von Goose, der stirbt, der wird gespielt für Miles Teller, den kennt man vor allen Dingen aus dem Schlagzeugfilm Whiplash und dem von Nicholas Winding Refn Too Old to Die Young, dieser Serie, dem man so ein paar Anleitungen gibt, um halt den sozusagen den Tod von Goose wieder also nicht zu rächen, aber halt irgendwie mit ihm Freundschaft zu machen. Das wird einen Teil der Handlung darstellen. Und Tom Cruise hat auch gesagt, dass er einen großen Teil der Stunts, so wie es bei den letzten Mission Impossible-Filmen auch gemacht hat, tatsächlich zwar nicht in einer F-18, aber angeblich in einer F-14, wie auch immer kleiner dieses Modell sein kann, ich kenne mich mit dem Flugzeug nicht aus, dass er teilweise auch wirklich selber mitgeflogen ist, was ja schon mal ganz toll wäre.
Also, ich bin schon jetzt hochgespannt auf die Fortsetzung von Top Gun, nach einer so langen Unterbrechung und nachdem ich den Film 1986 gar nicht gesehen hatte und noch einige Jahre später nicht, habe ich danach geholt. Auch weil Quentin Tarantino hingewiesen hat, etwa auf diese homoerotische Verbindung zwischen Tom Cruise und Val Kilmer möglicherweise. Es ist aber ja auch Tom Cruise Freundschaft erstens mit Goose, dem anderen Piloten. Das ist eine richtige Männerfreundschaft. Auch mit Motorrad und eine Verbindung zweier Ungleicher. Während es die Rivalität zwischen Tom Cruise und Val Kilmer natürlich ist, die Erzfeinde sind und die sich im Flug bekämpfen. Der stirbt, ist allerdings Goose, sozusagen der Unbeteiligte, der allerdings auf Tom Cruise Seite ist. Und die entscheidende Verbindung ist natürlich die zwischen Tom Cruise und Kelly McGillis, also die Provokation in dem Film, weil sie nämlich die Instrukteurin ist, sie ist die Lehrerin, die strenge Lehrerin, die die Flugschüler unterrichtet. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, in Aviatorik oder auch Psychologie sicherlich.
Ist sie eigentlich geflogen auch? Also war sie auch Pilotin? Man hat sie doch nie fliegen
sehen. Nein, ich glaube, sie fliegt nicht. Also da ist das vorherrschende Rollenbild. Die Frau fliegt nicht, die fliegt kein Kampfjet, die bleibt am Boden und ist aber die Lehrerin. Sie weiß vieles über Psychologie und über Taktik wahrscheinlich. und bringt es den Rekruten bei, ist aber nicht selbst Fliegerin und hat deshalb noch weniger Autorität, als sie ohnehin schon hat, als sehr attraktive und noch junge Frau.
Das ist ja auch ein typisches 80er-Bild, dass irgendwie alle in einer Reihe stehen, in diesem Flughangar-Gebäude. Vor ihnen läuft die Frau dann auf und ab. Und die einzelnen Charaktere, also je nachdem, da gibt es ja den frechen Piloten, da gibt es den schüchternen Piloten und den selbstbewussten Piloten, die machen dann wahrscheinlich alle so Sprüche über sie. Das ist auch das Lustige an Maverick generell, dass er eine Figur ist, die jetzt tatsächlich 34 Jahre später nochmal neu inszeniert wird, aber im Gegensatz zu anderen Figuren von Tom Cruise oder anderen Helden, die von anderen gespielt werden und sich weiterentwickelt haben, die überhaupt keine Figur ist, die den Rang verändert hat. Er ist ja immer noch der Maverick, immer noch so ein Fußsoldatpilot geblieben, ne? Was ja auch schwer eigentlich zu vermitteln ist. Eigentlich sollte man ja glauben, dass jemand, der irgendwie die Kommunisten 86 da mit seinem F-18 irgendwie besiegt hat, dass er in Rang aufgestiegen ist, Captain ist oder so, aber er ist ja immer noch einer dieser normalen Kampfpiloten.
Er dürfte auch nicht mehr fliegen. Ich glaube, die alte Grenze ist ungefähr, jedenfalls bei der Bundeswehr, 40 etwa, oder 45, das müsste man nachschauen. Das ist eine interessante Information, die ich einem Theaterstück von Ferdinand von Schirach verdanke, heißt, jetzt fällt mir der Titel nicht, Terror. In dem Stück Terror heißt es in einem Dialog vor Gericht, es gäbe in Deutschland weniger Kampfpiloten, als es spezialisierte Herzchirurgen gibt. Also die Spezialisierung eines Kampfpiloten beim Militär ist so hoch, dass es nur sehr, sehr wenige davon gibt. Es braucht also eine sehr hohe Qualifikation. Und das macht auch den Reiz bei Top Gun aus, dass von Beginn an gesagt wird, wie übrigens auch in dem Film der Stoff, aus dem die Helden sind, aus den frühen 80er Jahren, The Right Stuff, dass es eine ganz kleine Clique von Elite-Fliegern ist, die ähnlich wie Astronauten ausgewählt werden. Und die also hochspezialisiert sind und die sehr gescheit sein müssen, physisch in bester Verfassung und so weiter. Und daraus entsteht hier auch die Spannung, abgesehen von der erotischen Spannung, die zwischen Kelly McGillis und Tom Cruise entsteht, die auch in einem Konkurrenzverhältnis sind. Beide wollen den anderen beeindrucken. Cruise will natürlich vor allem McGillis beeindrucken, hat auch ein großes Motorrad, auf dem er sie dann mitnimmt, auf dem Sozius. Und das ist also mustergültig aufgebaut, einerseits in der männlichen Rivalität und andererseits in dem spannungsgeladenen Verhältnis zwischen Mann und
also,
Frau.
Man hätte auch das humoristisch auch entspannen können, wenn man einfach sie nicht hinten bei ihm drauf auf den Rücksitz des Motors gepackt hätte, sondern in diesen kleinen Beiwagen, die man so Zweiter Weltkriegsmäßig neben sich herfährt. Der hätte sie doch auch drin sitzen können.
Das wäre Tom Cruise nicht angemessen. Denn Tom Cruise hat natürlich niemals einen Beiwagen.
Ne? Ja.
In dem hätte auch der Philipp Seymour Hoffman nicht sitzen dürfen oder eben Goose in dem Film.
Ja.
Also das ist schwer vorstellbar. Er wäre einfach zu langsam. Denn es werden ja die waghalsigsten Flugaktionen gezeigt, sicher unterstützt vom amerikanischen Militär, das allzu gern nur die Kampfjets zur Verfügung gestellt hat. Es ist nicht jeder Film bekommt die Unterstützung des amerikanischen Militärs, der US Army oder was, oder der US Navy. Und das ist immer die Frage bei unabhängigen Filmen, die sich kritisch befassen, etwa mit dem Vietnamkrieg, gibt es dann natürlich keine logistische Unterstützung, nicht das Material. Bei Filmen, die dem Ministerium genehm sind und den Beratern der Armee, gibt es dann die Unterstützung und entsprechend verändert sich auch das Budget des Films.
Also bei allen Bruckheimer-Filmen quasi.
Ja, also
der Film
wurde als Propagandafilm natürlich bezeichnet fürs Militär und damals. Mittlerweile hat Quentin Tarantino den Film sozusagen als mustergültig oder als einen paradigmatischen Militärfilm und auch Boy Meets Girl Film bezeichnet. hat, glaube ich, auch verwiesen auf diese homoerotische Komponente. Und der Film hat sich also sozusagen im Zeichen des Camp, hat da eine ironische Wendung bekommen, ironische Konnotation, und ist jetzt also auch als cool und als sakrosankt im Sinne von Tarantino zu sehen.
Warten wir mal ab, was die Fortsetzung bringen wird. Wir gehen jetzt weiter zu einem, fast hätte ich auch gesagt, alten Sack wie Tom Cruise. Aber Staatsanwälte küsst man nicht. And I saw a car burning on the side of the road. A woman was slumped over the wheel. Her shoulders were shaking, like she was crying. Also, das ist ein Film, den du ausgesucht hast, den ich zum Beispiel gar nicht gesehen habe. Als der Film ins Kino kam, war ich 10. Und es klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber Robert Redford, der die Hauptrolle spielt, ich habe damals als Kind, auch wenn ich mich mit dem Gesamtwerk Redfords noch gar nicht wirklich beschäftigt habe, geschweige denn auskannte, er war doch eigentlich im Grunde genommen schon ein bisschen ein alter Mann, oder? Ich meine, er dürfte jetzt etwas über 80 sein, war da schon über 50. Ich fand diese Play, er spielt ja wahrscheinlich den Staatsanwalt, also ist ja auch ein Filmtitel, der zumindest so freiheitlich in die Übersetzung eingegangen ist, wie das heute sich gar nicht mehr getraut wird in Deutschland. Ich frage mich bis heute, vielleicht kannst du mir das ja erklären, ist der Film eigentlich gut?
Na, gut, ne? Gut würde man vielleicht nicht sagen. Es ist eine Krimikomödie sozusagen, ein leichter Film.
Eine Gaunerkomödie vielleicht sogar.
Es war, ja, also auch eine romantische Komödie. Der Film ist nicht so gut wie einige Jahre später. Ein vergleichbarer Film, Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise, von dem wir gerade gesprochen haben, und mit Jack Nicholson und mit Kevin Bacon. Sehr, sehr gut besetzt von Rob Reiner. Dieser Film heißt Legal Eagles. Also eigentlich Staatsanwälte küsst man nicht, ist natürlich eine Anspielung an die Komödie von Howard Hawks, die den deutschen Titel trägt. Leoparden küsst man nicht. So heißt der Film im Original natürlich nicht. Und Staatsanwälte küsst man nicht, heißt er im Original auch nicht so. Nein, Legal Eagles, das sind Robert Redford und Deborah Winger, die das Paar spielen, das zunächst natürlich nicht zusammen ist. Sie arbeiten am selben Fall, in derselben Angelegenheit, kommen sich ins Gehege und daraus sollen Funken entstehen. Dann, es geht um Kunst, es geht um die Tochter eines berühmten toten Künstlers, nämlich Daryl Hannah. Daryl Hannah spielt eine überspannte, mittlerweile selbst Künstlerin, schwer traumatisiert aus der Kindheit. Es geht um einen Brand, Atelierbrand, und es geht um Kunstverkauf und es geht um einen, im Stil des Film Noir, einen angeblichen Polizisten, gespielt vom massigen Brian Dennehy, der, wie sich dann herausstellt, gar kein Polizist ist.
Das klingt gar nicht wie eine Komödie, das klingt eher wie ein Thriller, ne?
Nee, es ist aber kein, für den Thriller reicht es nicht. Es ist sicher ein Kriminalfilm im Stil des Film Noir. Es entsteht allerdings kaum Spannung, denn es gibt ein romantisches Intermezzo zunächst zwischen Daryl Hannah und Robert Redford, der übrigens damals, glaube ich, so ganz knapp über 50 war nach Jenseits von Afrika. Ich glaube, 84 bei Jenseits von Afrika war er 49 Jahre alt. 1986 folglich 51. So, aber als romantischer Held kam er noch in Frage für die um einiges jüngere Deborah Winger, die vielleicht Mitte 30 war.
Ja, aber guck mal, Arne, für Staatsanwälte bis ein unmoralisches Angebot verging dann ja nur 7 Jahre. Ne? Das war 93 von Adrian Lyne. Und da war er schon durchaus der situierte, ältere Typ, der natürlich, ja, also wo auch damit gespielt wurde, dass er älter war als Woody Harrelson, also sozusagen schon eine Vaterfigur, die trotzdem das Angebot als Millionär, ja, macht, da war er schon komplett in einer anderen Gentleman-Liga.
Ja, ja, da war er im unmoralischen Angebot, spielt dann natürlich einen so ignierten Gentleman noch dazu, ja, Millionär, wenn nicht Milliardär, eigentlich eine Fortführung seines großen Gatsby. Und in der Zwischenzeit war es nicht so klar definiert, was Redford eigentlich war. Er war natürlich nicht mehr der romantische, der leichtfüßige Held der 70er Jahre, auch nicht der Rebell etwa aus Drei Tage des Condor, schon gar nicht die Figur des Waldläufers und bärtigen, schratigen Außenseiters in Jeremiah Johnson. Also all diese Filme von Sidney Pollack lagen hinter ihm, und er wusste wahrscheinlich auch nach dem großen Erfolg von Jenseits von Afrika nicht, in welcher Art von Filmen er spielen sollte. Und auch der Übergang vom quasi jugendlichen romantischen Helden zur Vaterfigur, zum etwas älteren, etwas raueren, vielleicht ironischen, vielleicht väterlichen Star, war ihm da noch nicht gelungen. Aber es ist dieses Verhältnis zwischen Deborah Winger und Redford noch glaubhaft. Es ist einigermaßen komisch, es ist einigermaßen erotisch. Man merkt aber etwa bei einer Kussszene, dass Redford sozusagen schon einige Vorbehalte hat. Also es war ja auch...
Der Roger Moore-Faktor im Angesicht des Todes, sag ich da nur, ne?
Ja, also er ist schon eine abgeklärte Figur. Er war es aber im Grunde schon zum Beispiel in So wie wir waren, 1973 mit Barbra Streisand. Da ist er ja eigentlich auch der Zurückhaltende, der Stille, der Nachdenkliche, der nicht Enthusiastische, der sich nicht vollkommen der Leidenschaft hingibt. Der Golden Boy, der goldene Junge des amerikanischen Kinos, von dem es ja auch heißt, er war wie das Land, in dem er lebte, ihm fiel alles immer zu leicht. Es schien ihm alles zuzufliegen. Und etwas ist das so auch in Legal Eagles, der im Wesentlichen aus Atelieraufnahmen und Innenaufnahmen besteht und eine künstliche Anmutung hat und in dem so richtig ernstlich weder dieses Trauma noch das Kunstverschieben verhandelt wird. Es ist also sehr ein Film der 80er Jahre, in dem weder Redford noch Deborah Winger brillieren können. Wahrscheinlich war es so gedacht als Ghostbusters für Erwachsene. Ungefähr.
Ja, weil da sprichst du was an. Ich habe nämlich, als hätten wir gerade Gedankenübertragung gehabt, heimlich, das kriegen unsere Hörer ja nicht mit, auf Wikipedia nachgeguckt, wer den Film gedreht hatte, weil wir das noch gar nicht erwähnt haben. Und du hast ja Ghostbusters erwähnt. Der Film ist von Ivan Reitman. Ghostbusters war ja tatsächlich der größte Erfolg des Kinojahres 1984, in diesem magischen Kinojahr 84, ich erwähne 84 immer wieder, weil ich hoffe, wir reden über das Jahr 84 noch, als es Beverly Hills Cop gab, die Gremlins und Indiana Jones, war Ghostbusters trotzdem der größte Erfolg. Und Ivan Reitman hat sozusagen Staatsanwälte dann danach gedreht. Der Film war ja bei weitem nicht so erfolgreich wie die Ghostbusters. Aber er ist danach dann gleich irgendwie wieder zur Groteske übergegangen, zu Twins mit Danny DeVito und Schwarzenegger. Mit dieser geradezu bescheuerten Idee, dass diese beiden Leute Zwillinge sein könnten. Das ist so wie dieser Film mit Mike Krüger, der dann irgendwie auf einmal schwanger sein kann oder sowas. Ghostbusters halte ich immer, es ist aber nur ein kleiner Exkurs, halte ich immer in großer Erinnerung als New York-Film, weil der Film ja so dreckig ist und brutal trotz allem, ist ein typischer 80er-Jahre New York-Film. Man sieht ja auch Ron Jeremy, den Pornodarsteller, sogar in einer Szene, da ging irgendwie noch alles. Staatsanwälte stelle ich mir jetzt eher so ein bisschen domestizierter vor.
Ja, es ist eigentlich ein biederer, aufgeräumter Film, wie gesagt, Anklänge an den Film Noir. Und das Bemühen, so etwas wie eine rasante Kriminalkomödie zu schaffen, wobei da das Anwaltswesen oder das Gericht kaum eine Rolle spielt, polizeiliche Ermittlungen und Herumschnüffeln in Ateliers und Herumstehen bei Empfängen, wie man sie sich damals in New York City vorstellte, alles in Acryl, alles snobistische Gestalten, undurchsichtige Kunsthändler und Das alles aber so eher amerikanische Agatha Christie. Ivan Reitman war ja sehr ein Regisseur der 80er Jahre, von dem in den 90er Jahren nicht mehr so viel zu hören
dreht war. Dreht überhaupt nichts mehr. Also sein Sohn Jason macht jetzt irgendwie ja alles klar, macht auch den neuen Ghostbusters, aber Ivan ist...
Der war eine Weile erfolgreich und hat, glaube ich, wie heißt der Film mit George Clooney? Up in the Air oder dergleichen.
Jason, den hat Jason, der Jason, also sein Sohn hat es gemacht. Das war so sein großes. Jason Reitman hat damit seinen Durchbruch gehabt. Zuletzt war er so ein bisschen glücklos. Also Young Adult war ein guter Film, hat aber keinen interessiert. Dann diese Film mit Josh Brolin, wo er diesen Entführer spielt, war nichts. Naja, egal. Wollen wir zum nächsten Film rüber?
Ja, welcher ist es? Labyrinth?
Genau, ich habe mir Labyrinth ausgesucht, den ich nicht für komplett gelungen halte, aber auch für, jetzt kommt ein sehr inflationäres Wort, für unterschätzt. Also dies ist der letzte große Puppenfilm, den Jim Henson gedreht hat, der leider ähnlich erfolglos gewesen ist wie sein erster Puppenfilm, Der dunkle Kristall, 4 Jahre vorher. Er ist ja, wie man weiß, der Erschöpfer der Muppets und der Sesamstraße. Die Fraggles waren nicht mehr so bedeutend. Und von daher war es natürlich für ihn natürlich sehr blöd, festzustellen, dass auch dieser Film nicht funktionieren würde. Aber er hat ein paar ganz interessante Aspekte. Also ich habe das letzte Mal wieder an den Film gedacht. Ich war ja in der David Bowie-Ausstellung David Bowie ist, die ja auch in Berlin zu sehen war, kurz vor seinem Tod. Und da werden ja alle Epochen Bowies ausgestellt, alle Kostüme. Von Ziggy über die Berlin-Phase und diesen Alexander McQueen Union Jack-Mantel von Earthling und so weiter. Und ganz am Ende der Ausstellung, also sozusagen in den Rauschmeißer-Räumen, also da, wo schon der Museumshop beginnt, war dann auf einmal dieser Stab zu sehen des Goblin-König Jareth. Und da ist mir klar geworden, die haben Labyrinth tatsächlich noch integriert, wenn auch so ein bisschen halt in den Goodbye-Räumen halt, wo keiner mehr irgendwie die Aufmerksamkeit hat, sich zu konzentrieren. Das fand ich ein bisschen blöd, weil es ist tatsächlich Bowie gelungen, mit seiner Tina Turner-Perücke und so weiter so eine Kunstfigur zu schaffen, die natürlich nicht den gleichen Status hat wie der Thin White Duke und wie Ziggy, aber doch zumindest erkannt wird, sobald man ihn sieht. Das ist das eine, was mir total gefallen hat. Dann, hat er verschiedene, ich will nicht sagen pädagogische Aspekte, die irgendwie interessant waren, aber es ist natürlich ein Kinderfilm und der hat irgendwie so lustige Elemente eingebaut, die ihn über normalen Kinderfilm hervorheben. Also zum einen endet er ja damit, kann das ja spoilern, jeder kennt den Film, dass die von Jennifer Connelly gespielte Figur ihren kleinen Bruder aus den Fängen des Goblin-Königs befreien kann und dann in ihrem alten Zuhause wieder aufwacht, also nicht mehr im Labyrinth ist, sondern in ihrem Kinderzimmer und sich ihre Freunde herbeiwünscht und die dann einfach durch den Spiegel auch wieder hineingesprungen kommen und sie es einfach schafft, diese Fantasiefigur in die normale Welt wieder zu transportieren. Das ist normalerweise in Filmen, die aufgeteilt sind zwischen Märchen und realer Welt, normalerweise nicht möglich. Da wird praktisch eine Regel gebrochen. Das fand ich toll. Und dann hat natürlich Jim Henson ganz clever in diesem Labyrinth auch eine Struktur, eine periodische Struktur aufgebaut, in der es halt irgendwie darum geht, dass man von Kurve um Kurve, die man durch dieses Labyrinth geht, immer wieder neue Abenteuer erleben kann. Das ist ein weiterer Aspekt. Dann finde ich extrem gelungen, viele mögen ja die 80er-Pop-Phase Bowies nicht, weil die so oberflächlich ist. Man darf aber nicht vergessen, das ist nun mal ein Kinderfilm und da musste er funktionale Lieder komponieren. Das ist ihm gelungen. Also einmal gibt es Underground, halt irgendwie so ein Lied, das halt die Situation im Labyrinth beschreibt. Das war Song 1. Dann gibt es Songs 2 und 3, Magic, Dance und Chili Down, die ihn in so einem Call and Response mit seinen kleinen Goblins zeigen. Auch funktionales Lied. Toller Popsong, funktioniert. Das schönste Lied ist As the World Falls Down. Wie ich finde, einer seiner Top 10 Songs, einer der besten Songs, die er überhaupt komponiert hat. Hat er von japanischen City-Pop-Künstlern geklaut, die ich gerade nicht zusammenkriege, aber es ist trotzdem ein tolles Lied. Das Einzige, was an diesem Song blöd ist, und das wird im Video auch gespiegelt, ist, dass er sich halt verliebt hat als erwachsener Mann in die 16-jährige Jennifer Connelly und das ist streng genommen nicht in Ordnung.
Ist damals möglicherweise gar nicht aufgefallen.
Ja, ist nicht aufgefallen.
Jennifer Connelly, später eine erfolgreiche Schauspielerin, die, glaube ich, für eine Hauptrolle sogar.
Nebenrolle, Beautiful Mind.
Ja, die eine Nebenrolle, die Ehefrau von Russell Crowe in Beautiful Mind einen Oscar bekommen hat. Nun ja, das war viele, viele Jahre später. Im Jahr 86 hat Bowie auch an Absolute Beginners mitgewirkt, dem Film von Adrian Lyne, glaube ich, oder? Hat Adrian Lyne?
Nee, Absolute Beginners war, verdammt. Julian Temple?
Kann das ja sein? Julian Temple, ja. Videofilmregisseur, der diesen berühmten britischen Roman verfilmt hat in einer wie fast unisono beurteilt wurde, misslungenen Verfilmung mit Patsy Kensit. Ein Film, der das Lokalkolorit der 50er Jahre und das Flair des London der späten 50er Jahre zeigen sollte.
Und da hat Bowie einfach einen 80er-Song zu aufgenommen, ne? Also er hat ja, noch nicht mal irgendwie Rock'n'Roll gemacht.
Ja, es soll natürlich nach Petticoat Rock'n'Roll klingen, ist aber tatsächlich eine bombastische Ballade, sehr schwungvoll und mit
Spitzensong. Es ist mein Lieblingssong von David Bowie.
Absolut. Ja, ich mag den Song sehr, sehr gern. Es ist auch ein zwar vollkommen disparater Soundtrack, etwa mit Style Council, Have You Ever Had It Blue, und ein Stück von Ray Davis ist dabei. Passt natürlich am ehesten zu den späten 50er Jahren und zum Kitchen Sink Realismus. Naja, aber ich glaube, Bowie hat nur eine Gastrolle in dem Film Absolute Beginners. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Wahrscheinlich als Barkeeper oder dergleichen. Also die Rolle, die später immer Elvis Costello zum Beispiel in dem Spice Girls Film gespielt hat oder in dem in einigen Fernsehserien auch.
Aber es war komisch, dass er Labyrinth gemacht hat, ist komisch. Er war, glaube ich, auch in einem erweiterten Popstar-Kreis. Also die Produzenten, Jim Henson so, haben auch gedacht, Mick Jagger zu fragen, Prince, der nicht mitgemacht hätte wahrscheinlich, und auch Michael Jackson, der auch nicht mitgemacht hätte. Also die haben schon versucht, einen Popstar irgendwie zu kriegen, ne? Und er hat es auch überzeugend gespielt. Er ist ja auch der beste Schauspieler dieser ganzen Popstar-Riege. Bowie ist ein guter Schauspieler.
Na, aber es ist vielleicht von Sting in enger Konkurrenz mit Sting. Der ja bei Mike Figgis ein Jahr später oder zwei Jahre später in Stormy Monday eine großartige Leistung geboten hat und vorher auch schon in Quadrophenia-Film. Aber so, uns verbindet ja der Respekt und die Sympathie für Sting.
Auf jeden Fall, ja. Also wir müssen nur noch mal ein Sting-Special machen. Am besten, wenn wir auf 84 und Dune zu sprechen kommen.
Alle Filme mit Sting.
Ja, sollen wir auch noch machen.
Ja, so viele sind es nicht, aber sein Bring the Night, den Konzert und
Dokumentarfilm. Der auch von 86 ist, den hätten wir heute eigentlich machen können, aber den haben wir richtig. haben wir jetzt leider nicht in die Liste rein. Aber ich wollte noch ganz kurz...
Das ist vielleicht seine größte schauspielerische Leistung.
Ja, lass uns vielleicht zu Labyrinth noch kurz sagen, den müssen wir gar nicht so lange behandeln. Es gefiel mir auch sehr, dass, um nochmal kurz die Handlung zu erzählen für jemanden, der den Film nicht mitbekommen hat, nur ganz kurz, dass sich Jennifer Connelly ja wünscht, dass ihr nerviger kleiner Bruder entführt wird und weggepackt wird und so weiter. Und dann der Goblin King, Bowie, dann auch zu ihr sagt, was hast du denn überhaupt? Wieso willst du den Jungen befreien? Du hast dir doch gewünscht, dass er verschwindet. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Das ist auch ein bisschen bestolzamer pädagogisch natürlich, aber auch so nach dem Motto, wie man halt gesagt hat, irgendwie, du wolltest jetzt so, jetzt kriegst du es
nicht
so.
Ne? Ja, natürlich, das ist auch eine grausame Märchenpointe natürlich und erinnert an Grimmsche Märchen in ihrer furchtbaren Konsequenz. Ich denke dabei immer an diese Erzählung, wahrscheinlich nicht von den Grimm-Brüdern, dass jemand drei Wünsche frei hat und jemand eine Wurst an die Nase wünscht und dann muss er die Wurst wieder von der Nase wünschen und so vergibt er die drei Wünsche am Ende für die Wurst an der Nase.
Das ist wie Homer Simpson, der war in der Simpsons-Episode mal auch bei so einem ganz weisen Mann in Indien, irgendwie im Himalaya, und dann hat er auch drei Wünsche frei und durfte dann alles bekommen, was er wollte, und er hat dreimal nur gefragt, sind sie wirklich echt? Und dann war die Geschichte dann für ihn dann auch vorbei. Ja. So kann man es natürlich dann irgendwie auch sich versauen. Gehen wir mal weiter zu einem Film, den du ausgesucht hast. Der zweite Film, den du ausgesucht hast, den ich nicht gesehen habe. Es gibt ja irgendwie so immer wieder Rubriken in Filmzeitschriften, wo so First-Time-Club-mäßig, jetzt schaue ich mir auch mal den Film an, über den alle reden, den alle kennen, den ich aber nicht gesehen habe. Und ich habe es mit heute nicht geschafft, zu gucken, nämlich Roland Joffeys The Mission mit Robert De Niro, Jeremy Irons und wie du im Vorgespräch gesagt hast, Liam Neeson, was ich auch nicht wusste. Und alle reden über den Score von Ennio Morricone, seine erste Oscar-Nominierung.
Ja, diesen Film wirst du nun sehen müssen.
Ja.
Du hast dich all die Zeit davor gedrückt. Nun, es ist ein Film, den ich damals im Kino sah und den ich jetzt zum ersten Mal wieder gesehen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals dachte, nun, das ist ein sehr getragener Film, in dem mehr Jeremy Irons als Robert De Niro von Bedeutung ist. Jedenfalls ist die entscheidende Rolle die von Jeremy Irons als Jesuit, der in ein Gebiet in Südamerika im Regenwald, Grenzgebiet zwischen Argentinien, Brasilien und ich glaube Paraguay geschickt wird. Bergwelt, Wasserfälle und wunderbare Natur. Und Indios. Und der Jesuit Irons soll eine Missionsstelle übernehmen im Hochgebirge. Eine Mission, die aufgebaut wurde. Und der dortige Leiter der Mission wurde von Indios an ein Kreuz gebunden und den Wasserfall, also den Fluss hinunter geschickt.
Das Postermotiv, ne? Das ist es.
Ja, genau. Okay. Das ist das Postermotiv. Das ist im Trailer zu sehen. Das sollte die Spannung auf den Film natürlich erhöhen. Also das war eigentlich das einzige Motiv. Das ist aber das Movens des Films, der Beginn. So wird alles in Bewegung gesetzt. Es kommt also Jeremy Irons. Und es gibt politische Konflikte. Die spanische Krone hat ein Interesse daran, natürlich die Besitzstände und die Domänen zu bewahren, muss aber wahrscheinlich das Gelände, in dem diese Mission ist, an Portugiesen abgeben. Die Portugiesen erheben Anspruch darauf. So, und nun kommt auch ein Statthalter in dieses Amazonasgebiet, ein Statthalter der Spanier, übrigens ein ehemaliger Jesuit.
Das ist dann De Niro wahrscheinlich.
Nein, das ist ein, ich glaube, englischer Darsteller. De Niro ist ein Sklavenhändler und ein Söldner, der also die Indios jagt und fängt. Manche erschießt er, aber eigentlich fängt er sie in Netzen, legt sie in Ketten und lässt sie aus dem Hochgebirge in die Stadt führen. Also der ist ein Conquistador eigentlich. Oder anders, der ist durchaus nicht interessiert an den Spaniern und er ist ein Spanier, aber es geht ihm nicht um die staatliche Gewalt und er ist nicht im Auftrage der spanischen Krone dort, sondern der
Verkauf. Boah, das ist alles kompliziert. Ist alles kompliziert.
Also, ja, das ist jetzt auch ein sehr langer Film. Dauert ungefähr 2,5
oder 3 Stunden. Aber du, De Niro, ich finde ja, wir haben ja schon in einer anderen Folge über Louis Cypher gesprochen, ne? Louis Cypher, das lustige Wortspiel. Er sah eigentlich selten so gut aus wie 1986. Also in Angel Heart sah er toll aus mit seinem Bart und zurückgegelten Haaren.
Also sieht auch in diesem Film.
Ja, es ist ein tolles Jahr für ihn gewesen, rein oberflächlich optisch betrachtet. Alles richtig gemacht.
Ja, wobei dieser Film ihm kaum Ruhm eingebracht hat. Aber um jetzt nicht mehr von der Handlung zu erzählen. Es geht also um politische Konflikte, es geht dann um moralische Konflikte. Es ist so, Jeremy Irons als jesuitischer Missionar ist natürlich auf Seiten der Indios. Und er lernt sie kennen, indem er mit einer Klarinette ins Hochgebirge zieht und da sich auf einen Stein im Wasser setzt.
Ah, da kommt Morricone ins Spiel wahrscheinlich, ne?
Ja, auch. Wobei
die Flöte.
Da ist nur die Klarinette. Und dann kommen ja einige Indios und manche sind fasziniert und einer will die Klarinette zerbrechen und ist wütend und läuft weg. Aber so lernen sie Jeremy Irons kennen. Der ist dann erfolgreich mit seiner Mission, scheitert dann aber letztlich daran, dass das Gebiet, in dem diese blühende Mission ist, an die Portugiesen gegeben wird. Und es ist Robert De Niro mittlerweile bekehrt zum Katholizismus, in den Jesuitenorden eingetreten. Der hat vorher aus Eifersucht übrigens seinen Bruder umgebracht.
Aber
Duell. Ja, aus Eifersucht, weil der Bruder die Frau, die er liebt, heiraten wollte. Und der hat ihn provoziert, man hat über ihn gelacht. De Niro hat ihn erstochen, ist dann in ein Kloster gegangen und wurde von Jeremy Irons aufgesucht und der hat ihn aufgenommen in diese Mission und dann schließlich in den Jesuitenorden.
Okay, ich hab mich halt gefragt bei diesem Film, ohne dass ich ihn kannte, aber ich habe es auch gedacht, als du mir die Geschichte gerade erzählt hast, ist das nicht auch ein typisches 80er-Jahre-Phänomen, dass man die Geschichte des Eindringens in eine andere Kultur erzählt, aber das so eurozentristisch oder so behält, dass sozusagen in dem Fall Inus mehr oder weniger nur Staffage sind. Also ich kenne das so von A Passage to India, der kurz vorher kam, wo es ja auch eher um die Briten in Indien geht, oder Kevin Costner bei Der mit dem Wolf tanzt, wo es eigentlich nur um den weißen Mann bei den Indianern geht. Also Pauline Kael hat ja damals auch gesagt über den Film, Kevin Costner hat nicht nur Federn auf dem Kopf, sondern in den Haaren, sondern auch im Kopf. Also total wirre White Savior-Geschichte. Und war das nicht aus den 80er-Jahre-Geschichte bei The Mission auch? Ging es eigentlich wirklich auch um die Indios oder ging es nur um das Drama zwischen den Jesuitenpriestern? Ich habe das so ein bisschen gedacht, als ich Silence gesehen habe von Scorsese vor 3 Jahren. Der wirkte auf mich auch wie ein Film, der eigentlich besser in die 80er gepasst hätte, wo es eigentlich um das christliche Drama geht innerhalb einer Kultur, die sie so berechtigterweise gar nicht verstehen will. Ist das da jetzt auch bei den Indios genauso, dass es eigentlich im Grunde genommen nur Leute sind, die so die Randfiguren darstellen zwischen den eigentlichen Duellen der Portugiesen?
Nein, das kann man nicht sagen. Der Film zeigt die Naturschönheit, er zeigt die Eigenarten der Indios, behandelt in einer Gerichtsverhandlung, da es um dieses Territorium geht, auch die Rituale und die heidnischen Bräuche oder die Gewohnheiten der Indios. Also etwa das Töten eines dritten Kindes, das ihnen geboren wird.
Aber es gibt keinen Schauspieler von den Indios, der irgendwie es in die Credits geschafft hat, oder? Oder steht da irgendein Name?
Nein, es gibt aber einige Nebenrollen und es gibt einige sozusagen immer wieder vorkommende Gestalten, auch auffällig gezeigt durch die Färbung der Haare. Und man erinnert sich dann daran, dass das eine charismatische, auffällige Gestalt ist. Man kann nicht sagen, dass die Indios nur Staffage darstellen und nur Kulisse sind oder nur Kolorit, sondern sie sind die Opfer eines Konfliktes politischer Art weit entfernt in Europa. Einerseits die Portugiesen, die Ansprüche erheben, andererseits die katholischen Spanier. Und da ein Konflikt auch zwischen dem Klerus und der Krone, die natürlich auch katholisch ist, aber eigentlich nur Land gewinnen will. Und es geht natürlich um Besitztümer und die Ausbeutung des Landes. Und das wird also ähnlich eindrucksvoll gezeigt wie, ich glaube, 2 Jahre vorher, ungefähr zur selben Zeit in John Bormans, der Smaragdwald. der Smaragdwald. Das ist ein sozusagen ein Öko-Thriller, der noch eindrucksvoller zeigt, was Kolonialismus in der Natur und bei den sogenannten Naturvölkern, bei den Einwohnern im Regenwald anrichtet. Also das ist ein ganz ernsthafter, bewegender, pastoraler Film, auch mit einer Feierlichkeit und mit einem grausamen grausamen Ende, weil am Ende ein Aufstand gezeigt wird, der von Robert De Niro, der sich nicht abfinden will, angeführt wird. Und De Niro scheitert damit und es scheitern damit auch die Indios. Und der Film ist also vollkommen hoffnungslos am Ende. Roland Joffe hatte vorher einen Film inszeniert, 1984, 83 oder 84, über Kambodscha, Killing Fields, schreiendes Land, über die Vorgänge im Zuge des Vietnamkriegs in Kambodscha. Auch ein viel beachteter Film mit Sam Waterston in der Hauptrolle. Und The Mission hat die Goldene Palme in Cannes in jenem Jahr 86 gewonnen. Also ein höchst beeindruckender Film. Es klingt kompliziert, man versteht es, aber wird langsam entwickelt, weil der Film ja sehr, sehr lang ist.
Ist mir gerade im Bier umgekippt, entschuldige bitte.
Und von dem Kameramann Chris Menges herrlich fotografiert. Ja. Nun aber zu einem Film, den du ausgesucht hast.
Und zwar
Stand By Me oder Under the Cherry Moon.
Ja, die beiden hebe ich mir noch auf. Die werde ich ganz am Ende bringen. Jetzt werde ich erstmal als Film Nummer 3 über einen Film sprechen, der streng genommen vielleicht nicht gelungen ist, der mir aber einiges bedeutet, weil er mich als Kind so beeindruckt hat in diesem Zusammenspiel aus Film und Musik. Ich habe mir dazu auch ein paar Notizen gemacht, die will ich erstmal ein bisschen runterrappen. Also entschuldige bitte, falls es ein bisschen länger dauert. Und zwar geht es um Highlander. Mit Sean Connery und natürlich, früher nannte man ihn Christopher Lambert, irgendwann hat es sich durchgesetzt, ihn Christoph Lambert zu nennen. Also es gibt einige Aspekte des Films, die ich wirklich total toll finde, vor allen Dingen, weil sie teilweise auch so schlecht sind. Als nächstes Mal gefällt mir der Rollenname von Sean Connery. Er spielt ja einen Ägypter, einen ägyptischen Edelmann, aber trägt den Namen Juan Sanchez Villalobos Ramirez, das muss ich nochmal nachgucken. Also ein extrem konstruiert klingender, eigentlich nicht möglicher spanischer Name für einen ägyptischen Edelmann. Das fand ich schon mal ganz gut. Es bewegt sich natürlich alles in die Trash-Richtung, das weiß ich selber, aber es gefällt mir irgendwie sehr gut. Dann ein weiterer Aspekt, den ich an Highlander mag. Das ist, dass man als man wird als Zuschauer quasi in die Mythologie der Geschichte direkt hineingeworfen und man wird praktisch ohne große Vorwarnung in eine Geschichte hineingeworfen, von der man nicht weiß, wie eigentlich diese Geschichte der unsterblichen Highlander sich überhaupt begründet hat. Ich weiß, in den 80ern gab es ja diesen unausgesprochenen Vorsatz, Filme dürfen nicht zu lang sein, was dazu führt, dass es kein Prolog und kein Epilog geben wird, aber man landet direkt in der Action. Das ist eine weitere tolle Sache. Und dann, also klar, gibt auch so Kleinigkeiten, wie die erste Produktionsnotizen sind. Ne? Also zum Beispiel war bekannt, dass Lambert, der Franzose, auch mit über 30 noch nicht wirklich richtig Englisch konnte, musste er auch nicht. Das heißt, es wurde später synchronisiert. Merkt man an einigen Stellen auch an. Aber was ich eigentlich mit am allerbesten fand an diesem Film, ist der, natürlich weiß man ja, der Song-Soundtrack. Ich bin ein großer Fan der Queen-Song-Soundtracks. Nicht nur Flash Gordon, ich mag auch Kind of Magic. Ich finde es auch toll, dass sie den Soundtrack Kind of Magic genannt haben. Man hätte ihn natürlich auch, aufhören von den neuen Songs nur sechs bei Highlander eine Rolle spielen und drin vorkommen, eigentlich auch Highlander nennen können. Es gab auch ein komisches Timing. Ich glaube, die Produzenten konnten sich alle nicht so wirklich sicher sein, ob dieser Film überhaupt ein Erfolg werden konnte. Was man auch daran gemerkt hat, dass der Soundtrack, das wäre heute unvermittelbar, 3 Monate nach Kinostart erst überhaupt veröffentlicht wurde. Es war so eine ganz schlechte Produktstrategie auch. Ich glaube, die wussten nicht, ob man dem Material vertrauen konnte oder nicht. Ich finde zum Beispiel auch, dass Freddie Mercury auf dieser Platte von 86, und das war wohlgemerkt zu einer Zeit, wo er vielleicht schon HIV hatte, aber es noch nicht ausgebrochen ist, also er hatte noch nicht AIDS, so gut gesungen hat wie noch nie. Also ich mag diese Platte einfach total gut. Ich finde es toll, dass sie mutig A Kind of Magic genannt haben, weil dieser Satz fällt in dem Highlander-Film nur ganz nebensächlich. Also Christoph Lambert wird scheinbar tödlich verletzt. Er kann ja nicht sterben, weil er unsterblich ist. Und dann erklärt er einem Mädchen, warum er nicht gestorben ist. It's a kind of magic. Also das mit sehr einfachen, schönen Worten beschreibt er dieses traurige Prinzip der Unsterblichkeit. Unsterblich zu sein ist ja auch nichts wirklich Schönes. Was mir auch noch gefallen hat, ist, dass der Regisseur Russell Mulcahy ist ein Australier, der direkt aus dem Musikfernsehen kam. Er hat unter anderem vorher für Duran Duran Videos gemacht, Hungry Like the Wolf und so weiter. Also ein MTV-Mann, der später dann in Hollywood gelandet ist. Und ich frage mich, ich weiß nicht, ob du da Gegenbeispiele kennst, sowas gibt's eigentlich gar nicht mehr, weil MTV so unbedeutend geworden ist, dass irgendjemand aus dem Musikfernsehen noch in Hollywood gelandet ist. Nach ihm gab es noch David Fincher, das war's.
Es gibt ja diese Art von Musikfernsehen nicht mehr.
Überhaupt nicht.
Ich sprach ja von Julian Temple. Ja. Er war einer der Regisseure, die für die Videos so berühmt wurden, dass sie dann große Spielfilme inszeniert haben und dann auch einigermaßen berühmt wurden. Temple blieb es nicht lange, aber ich glaube, von Malke hier hat man schon sehr bald nichts mehr gehört.
Der war total weg vom Fenster.
Keine großen Filme mehr gedreht,
ja.
Obwohl Highlander ja ein sehr erfolgreicher Film war. Freilich einer, der eher sprichwörtlich wurde, als etwa zum Lieblingsfilm. Das hat man noch selten gehört. Später gab es, glaube ich, eine Fernsehserie vor gar nicht langer Zeit. Damals hat doch fast jeder, soweit ich mich erinnere, jeder Jugendliche diesen Film gesehen.
Es kann nur einen geben, den Spruch kennt auch jeder.
Genau, der ist sogar noch bekannter geworden als der Titel
Highlander. Jeder kennt es.
Kann nur eingeben. Warum ist das so berühmt geworden? Wahrscheinlich auch durch Reklame, etwa durch Bierreklame. Es kann nur eines geben. Und eine Redensart, die sich durchgesetzt hat, für eine Weile jedenfalls, bei Jugendlichen, die ironisch sagten, so etwa wie, ich bin unterwegs im Namen des Herrn, einige Jahre vorher.
Stimmt.
Das hat mich viele Jahre gequält, dass immer jemand kam, der sagte, ich bin unterwegs im Namen des Herrn. Meistens wurde dann getrunken und jemand war schon etwas besoffen und bezeichnet.
Das ist Männlichkeitsgetue, ne? Es kann nur einen geben, ist auch typisch so. Wir müssen uns messen. Es ist keine Koexistenz. Es kann wirklich nur einen geben. Ja, ich meine, ist natürlich auch ein Fanboy-Film gewesen für Leute, die Lust hatten auf Mittelalter. Und ich meine, diese Highlands, ich glaube, der Begriff Highlands. Es gab das tolle Album von Roddy Frame, Highland Hard Rain, aber der Begriff Highlands für Schottland war völlig unbekannt vorher. Und das war erstmals ein Film, der im späten Mittelalter spielte, in Schottland, der das eingeführt hat. Das war einfach auch clever gedacht. Ich kannte vorher keinen schottischen Ritterfilm, der 1500 gespielt hat oder so.
Nein, und wir haben auch, glaube ich, danach keinen mehr gesehen.
Ja? Ja? Ist doch irre. Ja, na, so hat dieser Film sich...
einzigartig geblieben. Ja. Wer hat man dann noch gesehen? Sogar in einem Film von Michael Cimino, nämlich im Sizilianer.
Das stimmt.
War, glaube ich, 2 Jahre später.
Aber ich meine, dass Sean Connery das gemacht hat, war ja auch irre, ne? Also, wir reden ja oft über Sean Connery in unseren Folgen, weil es auch Spaß macht, über Sean Connery zu reden, aber er war... Also alle sagen so, ja klar, das waren so die 80er, da gab es irgendwie Untouchables, dann Nebendarsteller Oscar, dann hat er Indiana Jones Vater gespielt und so. Aber das war ja alles nach Highlander. Und die mittleren 80er, wir haben schon über Der Name der Rose gesprochen, war genauso wie Highlander, das war eigentlich Euro. Ne? Und er war im Grunde genommen abgemeldet. Und ich bin mir nicht sicher, er hat ja in Highlander 2 sogar noch mitgespielt, was faktisch eigentlich unmöglich hätte sein können, weil er ja geköpft wird im ersten Highlander. Das war eine Phase für Sean Connery, wo er auch Rollen annehmen musste und nicht viel Entscheidungsfreiheit gehabt hat.
Ja, das war seine europäische Bergfilmsphase. Ja. Er geht auch im Namen der Rose durch Gebirge und unternimmt da ausgedehnte Wanderungen auf wie sagt man, auf Schusters Rappen.
Ja.
Und gegürtet und in der Kutte. Und ja, aber er hat sich danach wieder etabliert, auch weil diese Filme kommerziell sehr erfolgreich waren. Mhm. Und mindestens in Europa. Er war da schon längst kein amerikanischer Star mehr. Aber mit den Untouchables konnte er sich dann etablieren. Das war, glaube ich, na, 2 Jahre später, oder?
87. Ja, 87 von De Palma.
Also unmittelbar danach sogar.
Kommen wir jetzt auf seinen Film zu sprechen, den du dir ausgesucht hast. Ich hätte irgendwie Lust, wenn du den auch schon besprechen willst, dass wir auf Platoon zu sprechen kommen.
Ja.
Ich fand es ja irgendwie bei Platoon, ich hatte es mal kurz in der anderen Folge nochmal angedeutet, ich sage es nochmal, ich fand das Faszinierendste an dem Film die Nebenrollenbesetzungen von Tom Berenger und Willem Dafoe als Barnes und Elias. Und das ist so eine Sache, die einem, wenn man diese beiden Rollen sieht, total selbstverständlich vorkommt, dass Dafoe den gutherzigen, jesusartigen Elias spielt und Berenger den vernarbten, bösartigen Barnes. Aber Oliver Stone hat damals gesagt, er wollte beide out of character gegen ihren Typus, gegen den Strich besetzen und hat deshalb den eigentlich für gute Rollen vorgesehenen wie The Big Chill und so weiter, Berenger dann für den Bösen genommen und den bösartigen, sonst bösartigen, ich sag nur To Live and Die in L.A., Dafoe für den Guten und so. Und das sind halt so Gedanken, die einem heute gar nicht mehr kommen würden, weil es danach ja eigentlich fast, wenn man von Wild at Heart mal absieht mit Dafoe, fast Usus gewesen ist, dass er eigentlich einen echt gutherzigen Menschen spielt. Und damals war es so ein totaler Switch in den Rollenerwartungen, mit dem man nie, also den man gar nicht antizipiert hätte, wenn man nicht gewusst hätte, was sie vor 1986 gedreht haben.
Ja, man musste natürlich auch ohne überhaupt wissen, in welchen Filmen Berenger und Dafoe gespielt haben. Das wusste ich 1986 nicht, als ich ins Kino ging.
Das wusste ich auch nicht.
Platoon natürlich, der ein Film war, der mit 4 Oscars ausgezeichnet wurde. Das wurde einigermaßen kontrovers diskutiert. Der Film wurde als drastischer Film über Vietnam aufgenommen. Ich glaube, die Rezeption in Deutschland war so, dass allzu effektheischerisch und knallig etwa auch dein Filmplakat, die Kreuzigungspose von Willem Dafoe, dass es sozusagen ein Kriegsfilm sei, der in zu pathetischer und zu greller und klischeehafter Manier den Vietnamkrieg zeigt. Wenngleich Oliver Stones gute Absichten nicht bezweifelt wurden. Er hat später dann Geboren am 4. Juli gedreht mit Tom Cruise, die Geschichte eines versehrten Vietnam-Veteranen, der zurückgekehrt in die USA im Rollstuhl sitzend zu einem Aktivisten und Protestler Anfang der 70er Jahre wurde. So, dieser Film Platoon zeigt sozusagen ein manichäisches Bild vom Krieg. Es gibt Gut und Böse. Es gibt Berenger und es gibt Dafoe. Und dazwischen gibt es all die Scharmützel und gibt es all den Schrecken des Partisanenkriegs. Es gibt die Schüsse aus dem Hinterhalt. Es wird kein Hehl gemacht aus Massakern oder zumindest unrechtmäßigen Vorgehen der amerikanischen Armee, der GIs. Und es wird gezeigt, was Guerillakrieg bedeutet und was es bedeutet, wenn man den Feind nicht sieht. Und man sieht die Hubschrauber, man sieht die Detonationen. Und Oliver Stone selbst im Vietnamkrieg gewesen, hat also einen unmittelbaren Blick auch auf die psychische Verfassung der Soldaten gehabt. Und darum war es ihm zu tun.
Er war ja auch erst 40, ne? als den Oscar für ja. bekommen hat. Also war das auch ein Alter, wo man davon ausgehen kann, dass er, wenn man 20 Jahre zurückblickt aufs Jahr 66 oder 67, wo man als Amerikaner da hingeschickt werden können, ja auch erst 20 gewesen ist. Was ich jetzt gar nicht weiß, ist, welche Position überhaupt im Krieg da bekleidet hat. War er sozusagen auch ein Soldat durch den Dschungel gelaufen ist oder war er Sanitäter?
Ja,
oder?
Ja. Ich glaube, er war ein einfacher Soldat, also ein Private im Vietnamkrieg. Und er hat ja immer wieder darüber geschrieben, er hat Notizbücher voll geschrieben, er hat vorher Filme gedreht, Salvador, vielleicht der bessere Film über den Guerillakrieg in El Salvador. Das war 1980, glaube ich. Und er hat dann das Drehbuch geschrieben für Scarface, den Film mit Al Pacino, richtig?
Ja, das hat er gemacht. Und nicht zu vergessen, das extrem gute Drehbuch von Conan der Barbar. Das hat er auch gemacht. Also Oliver Stone war als Geschichtenerzähler war er eigentlich fast noch besser als Regisseur, finde ich manchmal. Aber er schreibt ja kaum noch Drehbücher, die er dann nicht selber auch verfilmt. Ne? Es war natürlich auch eine Erlösung für Hollywood, an sich diesen Film dann ja auch im nächsten Jahr mit als besten Film und ihn als besten Regisseur auszuzeichnen, weil das ja eine Sache ist, die man vorher noch nicht getan hat. Ich weiß nicht, wie das mit The Deer Hunter war mit von Michael Cimino, ob der auch die wichtigsten Oscars
gekriegt hat. Deer Hunter wurde ausgezeichnet und das wiederum, es gab ja vorher einen Skandal bei den Berliner Filmfestspielen, weil dem Film Rassismus und Geschichtsklitterung vorgeworfen wurde. Also The Deer Hunter von Michael Cimino. Und es gab auch den Rückzug der russischen Delegation der DDR bei den Berliner Filmfestspielen.
Das war die Vorankündigung der Olympischen Spiele 80, ich sag's dir, ja. Wo auch schon die ersten Rekord gemacht haben. Moskau und dann anschließend Los Angeles. Die Gegensätze. Ja.
Und Michael Cimino hat aber, glaube ich, den Regie-Oscar bekommen und auch den Oscar für den besten Film. Soweit ich weiß, Christopher Walken für die Nebenrolle. Mhm. Deer Hunter wurde also wahrscheinlich als patriotischer Film missverstanden, muss man sagen. Eigentlich ist Deer Hunter ein Film, wie alle Filme von Cimino, über Einwanderung, über Immigration und Integration. Und ist sozusagen ein Heimatfilm, in dem einige Episoden in Vietnam spielen und von Traumatisierungen handeln. Und es gibt dann da eben die inkriminierten Folterszenen, in denen Folterpraktiken gezeigt werden. Also etwa die amerikanischen Soldaten, die in Käfigen im Wasser gehalten werden mit Ungeziefer und vor allem ein russisches Roulette, zu dem die Soldaten genötigt werden unter Androhung des Todes. Sie müssen also ein russisches Roulette spielen und wer das nicht tut, der wird erschossen. Das war der Anstoß zu den Protesten.
Aber das ist ja eine Sache, das ist ja eine Sache, die bei Platoon. Also ich bin ja nicht so ein großer Fan des Films. Ich kann es gar nicht beschreiben, warum. Also für mich ist Platoon halt ein erst. Ich weiß ja nicht, gut, man kann ja verschiedene Erwartungen an Kriegsfilme stellen. Also die höchstrangige Vorstellung, wenn man das so bezeichnen will, oder die Erwartung in Kriegsfilmen ist ja, dass er etwas zum einen über das Trauma erzählt, das der Krieg Soldaten hervorrufen kann, aber auch der Gegenseite ein wenig Gesicht verleiht. Das ist sozusagen die Höchstauszeichnung für einen Kriegsfilm, dass er beide Seiten beleuchtet, aber auch das Psychische abzubilden vermag. Also darauf hat sich ja die Kritik irgendwie geeinigt. Das mag so sein. Aber für mich ist Platoon auch in gewisser Weise einfach ein Actionfilm. Also weniger ein Kriegsfilm oder weniger ein psychologischer Film als ein Actionfilm. Und diese Aufteilung, diese Zweiteilung in zwei Archetypen, Barnes und Elias, in Jesus und Satan. Auch wenn man eine Szene sieht, in der Barnes weint, die wirkt so ein bisschen schlecht, die wirkt so fast wie so ein Nachdreh, als hätte Oliver Stone gesagt, wir brauchen noch irgendwas, was irgendwie Barnes eine Zweidimensionalität gibt. Für mich wirkt das ein bisschen so, als hätte man versucht, anhand dieser zwei amerikanischen Figuren das schematisch Gute oder schematisch Böse abzubilden. Ja. Also da fand ich so die, also bei Apocalypse Now mit Willard oder mit oder sei es um Brando, den Zwiespalt fast noch ein bisschen ausstaffierter gezeigt, weil Elias an sich ist ja der positivste Mensch, den es gibt. Dieser Mann macht ja eigentlich gar nichts falsch.
Ja, also Apocalypse Now ist natürlich ein mythologischer und ein poetischer Film, der Krieg ist eine Metapher. Das ist bei Platoon nicht. Das Manko des Films ist, dass er nicht die Gegenseite zeigt. Er zeigt nicht richtig die Vietnamesen und er zeigt nicht deren Leiden und er verleiht den Vietnamesen und den Vietcong kein Gesicht, sondern das ist nur die Gefahr, die wimmelnde Gefahr aus Erdlöchern, aus den Bäumen und im Hintergrund verschanzt. Und es ist ein vielleicht etwas flamboyanter Film, der nicht von der amerikanischen Politik handelt, sondern vom Leiden und der armen Schweine, die in den Dschungel geschickt wurden und nicht wussten, wie ihnen geschieht und was dann mit ihnen geschieht. Also die Perspektive Oliver Stones, der einigermaßen naiv in diesen Krieg ging, und so wie auch Ron Kovic, über den er dann geboren am 4. Juli gedreht hat, also wie manisch und traumatisiert von dem, was er selbst erfahren hat und was er im Schicksal von Ron Kovic dann gezeigt hat.
Aber ich meine, er hat es ja darauf angelegt, seinen Film Platoon eine ähnliche Gravitas zu verleihen wie Coppola mit Apocalypse Now, weil es kann ja kein Zufall sein, dass er den Sohn Martin Sheens, also Charlie Sheens, dann für die eigentliche Hauptrolle ausgesucht hat. Es muss ja, also entweder war das ein Knicks vor Coppola oder er wollte eine ähnliche Geschichte mit erzählen, aber Charlie Sheen verlässt ja irgendwie nie wirklich die Position des staunenden Rookies.
Also ist das alte Ego des Regisseurs sicher. Und Charlie Sheen war sehr jung damals, vermutlich 20.
20 also vielleicht,
ja. Ja, war das Durchschnittsalter der amerikanischen Soldaten in Vietnam. Aber natürlich, dass er der Sohn von Martin Sheen ist und die Verneigung vor Coppola mag auch ein Grund gewesen sein für die Besetzung. Aber das ist ein etwas fragwürdiger Film, der tatsächlich auch als Kriegs- und Action-Spektakel zu lesen ist und als eine theatralische und zutiefst emotionale, wie könnte es anders sein, Verhandlung des Krieges. Und also weit entfernt von den Rambo-Filmen, aber doch mit Hollywood-Mitteln und ohne die Poesie etwa von Dear Hunter und Apocalypse Now, was Filme der 70er Jahre waren. Nun ist Platoon natürlich ein Film der 80er Jahre und ein kommerzieller Film. Nun kommen wir zum nächsten Film. Jetzt sprichst du wahrscheinlich über Under the Cherry Moon.
Nein, entschuldige bitte. Ich
wollte noch immer nicht.
Nein, nee. Genau, ich Stand by Me, also.
When the night has come and the land is dark and the moon.
Ein Film, über den Stephen King gesagt hat, also er. Es ist die Verfilmung der Stephen King Novelle The Body aus dem extrem extrem guten Buch Frühling, Sommer, Herbst und Tod, eine Sammlung von vier Novellen, von denen drei bisher verfilmt wurden. The Body ist Sicherheit die schönste Geschichte aus dem Buch. Auch da gibt es ein Alter Ego, nämlich Stephen King hat sich selber einen Jungen ausgesucht, der sein Alter Ego darstellt. Das ist ein Film, ich hatte ja über Steven Soderbergh, als wir über Contagion gesprochen haben, erzählt, dass Steven Soderbergh diesen tollen Satz gesagt hat, I could see the ball running. Also er wusste, er macht einen guten Film nach dem anderen. Und Rob Reiner, über den wir vorhin schon gesprochen haben, hat auch da wirklich eine gute Reihe hingelegt. Also er hat ja 83 Spinal Tap gemacht, This is Spinal Tap, also eine der ersten Mockumentaries überhaupt, die es gibt. Danach kam The Sure Thing mit John Cusack. John Cusack hat er dann mitgenommen in Stand By Me. Das waren alles Filme, die Jahr auf Jahr gefolgt sind. Und danach kam der Film, der zwar an den Kassen kein Erfolg war, aber eine hundertprozentig treffsichere Romanverfilmung gewesen ist, nämlich William Goldmans Princess Bride. Nun hat sich Stephen King angenommen, das ist Stand By Me ist die Verfilmung, also es wurde Stand By Me genannt, weil es den Song von Ben E. King gibt und dieser Film ja auch in der damaligen Zeit 50er, 60er spielt. Stephen King hat damals nach der Verfilmung gesagt, als er den Film im Kino gesehen hat, zum ersten Mal gab es hier einen Film, der mein Spirit eingefangen hat und ich halte diese Verfilmung auch für extrem gelungen, auch wenn sie noch nicht mal ein Riesenerfolg war. Es gibt der Film ist hochkarätig besetzt, wenn man das mal so sagen kann, mit hochkarätig. River Phoenix macht mit, Corey Feldman, Jerry O'Connell in seiner ersten Rolle, Richard Dreyfuss als erwachsener Hauptdarsteller, Kiefer Sutherland, der später Lost Boys, der auch wieder den Bad Guy spielen würde, hier wieder, John Cusack hat wieder mitgemacht. Und es geht im Grunde genommen um die Geschichte, aufzuwachsen, dass man seine besten Freunde im Alter von 12 Jahren hat, und danach wahrscheinlich nicht mehr. Es geht darum, dass eine Leiche gefunden werden soll. Es gibt sozusagen sowas wie so ein Urban Myth, dass ein verschollener Junge als Leiche irgendwo in den Wäldern Oregon zu finden ist. Und eine jungen Clique um Will Wheaton, den wir später, glaube ich, war das Big Bang Theory, ich weiß nicht mehr nochmal, wieder treffen würden, sich auf die Reise macht, über Phoenix auch als großer Bruderfreund mitgeht und Corey Feldman, den man ja aus diesen ganzen 80er-Jahren-Komödien herkennt, dann sich aufbrechen, diese Leiche zu finden und dabei von The Bullies, von The Bully-Typen, angeführt von Kiefer Sutherland, gejagt werden. Und das ist im Grunde eine Geschichte, die Stephen King, auch er hatte The Ball Running. Also er schrieb das Buch, die Novelle 1982, war zu seiner Hochphase. Der Film kam 86, als sein Roman S, der heute als sein populärster gilt, rauskam. Und im Grunde geht es Stephen King, und das wird bei ihm oft unterschätzt, da bei einer Coming-of-Age-Geschichte, wie der Fund einer Leiche dazu beitragen kann, über sich selber hinauszuwachsen, nämlich nicht nur, indem man sich dem schrecklichen Bild eines toten Körpers stellt, sondern auch dem Drumherum, wie man selber dadurch erwachsen werden kann. Diese Jungs unterhalten sich die ganze Zeit dann darüber, halt, welche Probleme sie in der Familie haben, dass sie selber die besten Freunde sind, dass ihre Eltern sie nicht verstehen und so weiter. Eigentlich geht es im Grunde genommen um diese Geschichte. Diese etwas blöde Episode, die, glaube ich, in der Novelle nicht vorkommt, nur im Film, wo sich alle so ankotzen, das ist so berühmt geworden, diese Blaubeerkuchen-Episode, ist eigentlich eher nebensächlich. Die wird heute viel zitiert, sieht man in Ausschnitt, aber die spielt im Film eigentlich streng genommen keine Rolle.
Ja, also es ist auch eine Gothic-Novel oder eine Detektivgeschichte, eine Mystery-Geschichte, wie du gesagt hast. Ich habe den Film erst Jahre später gesehen, nicht damals, sondern da war ich schon in meinen 20er Jahren und fand aber die Konstruktion erfreulich, den Film spannend und nicht, wie ich dachte, als 50er Jahre Nostalgie um diesen Song Stand By Me herum inszeniert. Das spielt natürlich auch eine Rolle und hat sicher auch zu dem Erfolg des Films beigetragen, abgesehen von den sehr guten jugendlichen Darstellern. Natürlich Stephen King als Erfolgsgarantie. Damals sagte man noch, naja, das ist ja eher untypisch. Er taucht in die eigene Jugend ein nach Es und Sie, was ja die Romane waren, die in Deutschland auch enorm verkauft haben. Und die so populär waren. Aber auch später bei Misery hat man gesagt, das sei eher untypisch für Stephen King. Wo ist denn da das Übernatürliche?
Genau.
Und hier ist natürlich auch nichts Okkultes, nichts Übernatürliches. Es gab einige Jahre später dann den Film, ich weiß nicht, Stark heißt er, glaube ich, Die Sperlinge fliegen wieder.
Ja.
Spektakulärer Misserfolg. Und da fliegen dann immer die Spatzen oder Sperlinge herum und greifen an.
Ja, da hat ja Stephen King, da hat der Stephen King wirklich auch zu egozentrisch einfach die Geschichte. Also Stephen King wollte mit Stark eigentlich die Geschichte erzählen von Figuren, die er erschaffen hat. Also die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und das war eigentlich so die Geschichte von Stark. Da war Stand By Me natürlich im Grunde genommen viel unschuldiger, weil er da nicht wirklich sich in den Vordergrund gespielt hat.
Ja, das ist natürlich ein Film, der von adolescenter Unschuld handelt und vom Ende der Kindheit, ist insofern schematisch, aber es ist selten so charmant und überzeugend gemacht von einem ja damals auch schon älteren Regisseur von Unterhaltungsfilmen. Ich glaube, Rob Reiner hat auch Tote tragen keine Karos mit Steve Martin inszeniert Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er. Und ist dadurch erst recht bekannt geworden. Ein früherer, ich glaube, Stand-up-Komödiant, Gag-Schreiber, Fernsehmann.
Ja, und er hatte eine super, auch als Schauspieler, er hatte, wenn du dich erinnerst, in The Wolf of Wall Street hatte er nochmal sogar auch eine Darstellerrolle gehabt. Da hat Scorsese ihn besetzt als Vater von Leonardo DiCaprio, der amüsanterweise nicht als das mahnende Gewissen auftritt, sondern eher so die Craziness, die drogeninduzierte Craziness von diesem Jordan Belfort, also dem Leo-Charakter, sogar noch unterstützt.
Ist ein vielbegabter Mann, Schauspieler und Drehbuchautor und Regisseur. In den letzten Jahren, er ist nun auch schon sehr alt, hat man von ihm nichts mehr gehört. Er hat dann vor 20 Jahren etwa einen misslungenen Film mit Bruce Willis gedreht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber da merkte man eine gewisse Schludrigkeit in der Inszenierung, die man Rainer oft vorgehalten hat. Und da wurde gesagt, naja, so ein richtiger Regisseur ist er ja nicht. Er versucht jetzt nochmal die alte Masche. Das ist so eine Ehegeschichte. Tragikomödie und da war Bruce Willis möglicherweise auch überfordert. Ich weiß nicht mehr, ob Helen Hunt die Schauspielerin in dem Film ist. Mhm. Aber kurzum, Stand By Me ist ein Film, den man den Kindern empfehlen kann, den man selbst noch einmal sehen kann. Ich möchte jetzt von einer Komödie sprechen, von Jonathan Demme, Gefährliche Freundin, der deutsche Titel. Das stimmt auch, denn die Freundin ist Melanie Griffith. Die damals noch nicht berühmt war, aber die spätestens nach diesem Film als eine gewaltige Knallcharge und erotische Sensation wahrgenommen wurde. Jeff Daniels ist der unbescholtene und auch sehr naive Durchschnittsmann, der entführt wird.
Nämlich ist das auch wieder so, Arne, ganz kurz, ist das auch wieder so ein Plakat wie bei Staatsanwälte, wo man einen Mann zwischen zwei Frauen sieht?
Ja, das könnte sein. Ich kann mich an das Plakat nicht erinnern.
Nee, halt, warte mal, das war Working Girl, glaube ich. Das war ein ganz anderer Film.
Harrison Ford. Ja. Von Mike Nichols. Ja.
Mit krieg ich durcheinander.
Da ist Melanie Griffith noch mehr Sensation. Das war aber, glaube ich, ein Jahr später.
Ja, der war später.
2 Jahre später. Mhm. Und spricht Melanie Griffith die heute legendären Worte. Ich habe ein Gehirn fürs Geschäft und einen Körper für die Sünde. Und ähnlich ist es schon in Something Wild, so heißt der Film tatsächlich. Something Wild, das sie ist die Wilde, die, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, die jedenfalls Jeff Daniels entführt und an eine Handschelle kettet. Und ich glaube, er ist sozusagen an sie gekettet. Und er nimmt sie ins Auto mit. Gleich am Anfang singt David Byrne den Titelsong. Und der Film ist mit leichter Hand inszeniert. Das ist eine Screwball-Comedy und zugleich eine Überlandfahrt, ein Roadmovie. Die beiden sind auf der Flucht. Und es werden sehr amüsante Slapstick- und Screwball-Dialoge gesprochen. Natürlich ist die Polizei hinter ihnen her. Natürlich gibt es groteske Szenen, wenn etwa die beiden in den Ort zurückkehren, an dem Jeff Daniels seinen Highschool-Abschluss gemacht hat. Und da ist gerade ein Klassentreffen. Ich glaube, das zum 20. Jubiläum oder zum 10. Jubiläum. Und jetzt kommt er, also alle sind mit ihren Ehepartnern da oder mit Freunden, alle reichlich Bier. Und jetzt kommt dieser Daniels, den man auch als so fröhlichen Burschen in Erinnerung hatte. Und der muss nun erklären und behaupten, dass er mit Melanie Griffiths liiert sei, die er aber gar nicht kennt. Und er hat auch noch immer die Handschelle am Handgelenk. Und die Griffiths kennt da natürlich niemanden und bringt natürlich alles durcheinander. Und in dieser Szene spielt die Band The Feelies, eine Band, die mit der Platte Crazy Rhythms 1980 zwar nicht berühmt geworden ist, aber es ist eine viel gefeierte Platte, Gitarrenband, die Jonathan Demme, der 1984 den Film Stop Making Sense, den Talking Heads Konzertfilm inszeniert hat, eine Band, die Jonathan Demme sehr bewundert hat. Und die
was natürlich ist denn mit was ist denn mit Jonathan Demme eigentlich passiert? Also er hat, klar, Silence of the Lambs war einer der größten Überraschungserfolge überhaupt, ein Film, der nicht mit Ansage Oscars gewonnen hat, sondern der trotz allem die wichtigsten 5 Oscars bekommen hat. Philadelphia gilt ja auch als der Film, der AIDS irgendwie, so wie man sagen würde, auf die Landkarte in Hollywood gebracht hat. Danach war er dann relativ schnell weg. Sind das so Hollywood-Misstritte, die einem da gelingen, oder kommt man selber mit dem System nicht klar? Dann ist er ja auch gestorben vor ein paar Jahren. Alle haben sich dann auf einmal an ihn erinnert und ihn hochgelobt, was ja auch so ein bisschen verlogen auch rüberkam, weil er hat ja nie wieder eine Chance bekommen in Hollywood. Was ist da mit dem passiert?
Er hat einen Fehler gemacht. Er hat den Film für Oprah Winfrey gedreht. Heißt der Mankind. Das muss Ende der 90er Jahre gewesen sein. Das war eine Auftragsarbeit von Oprah Winfrey. Und er hat.
Aber die ist doch auch beliebt. Die ist doch ein liberaler Hollywood-Liebling, Demokrat.
Aber der Film war dann nicht erfolgreich. Desaströse Kritiken. Und es wurde Demme vorgeworfen, dass er so eine Auftragsarbeit, also eine so geschönte oder jedenfalls idealisierte Autobiografie von Oprah Winfrey, auch reichlich kitschig, übernommen hat. Er hat dann aber noch 2 Filme über Neil Young gedreht. Einen sehr guten Konzertfilm, Heart of Gold, im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee. Und eine Dokumentation, die, glaube ich, Journey heißt oder Journeyman, auch über Neil Young, mit dem er sehr befreundet war. Also er war immer ein Musikenthusiast, befreundet mit David Byrne, deshalb hat er Stop Making Sense gemacht. Wahrscheinlich der schlichteste und am meisten stilisierte und beste Konzertfilm überhaupt von 1984. Und diese Neil Young-Filme sind auch sehr schön. Im Ryman Auditorium hat er einfach das Konzert gefilmt und es gibt dann noch einige Interviewpassagen und Szenen, in denen Neil Young beobachtet wird, wie er lebt und lebt und auch wohl von Demme selbst befragt wird hinter den Kulissen.
Aber das ist interessant. Weil, ich meine, also, wenn irgendwie Martin Scorsese, wir reden viel über Martin Scorsese, wir mögen ihn aber beide, wenn der mal 3 Jahre keinen Spielfilm dreht, dann wird das damit begründet, dass er in der Zwischenzeit Shine a Light gemacht hat oder Living in the Material World. Also, ich habe das Gefühl, dass es bei Demme, also für mich ist es alles so Neuland, was du gerade erzählst. Mir ist es alles, ich wusste das alles überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen unter den Teppich irgendwie gekehrt wurde.
Während die Filme haben nicht viel Aufmerksamkeit erregt. Ich kann mich daran erinnern, dass Heart of Gold, dieser Konzertfilm, ungefähr um 2004 oder 2005 nach einer Platte Prairie Wind von Neil Young kurz ins Kino kam, ins Programmkino. Und im Wesentlichen war es dann etwa wie die Dylan-Dokumentation No Direction Home, eine DVD-Verwertung, genau wie dieser Journey-Film, der später gedreht wurde. Also, und DVD bedeutet natürlich, vielleicht wurden in Deutschland 20.000 Exemplare oder 15.000 Exemplare verkauft. Und im Programmkino läuft so ein Film natürlich kaum 2 Wochen. Und es gibt auch kaum ein Programmkino, der so einen Film gezeigt hätte über Neil Young. Aber Demi hat früh das gemacht, was er wollte, mit wenig Geld. Er galt immer fast als Amateurfilmer, der dann Ende der 70er Jahre einigermaßen erfolgreiche Filme hat, aber so wie ein College-Filmer. Und der sich sozusagen immer außerhalb der großen Studios seine Spontanität bewahrt hat, wobei natürlich das Schweigen der Lämmer ein Studiofilm ist. Und da hat er eigentlich einen konventionellen Thriller gemacht, den man ihm auch gar nicht zugetraut hat.
Ja, wobei die Spontanität, wo du sagst Spontanität, er hat ja die Spontanität auch sich behalten in Sachen Absagen. Also er war ja fest eingeplant gewesen, so wie Jodie Foster auch, für die Fortsetzung von Lambs, nämlich Hannibal. Und alle waren wie vor den Kopf gestoßen, als sowohl Jodie Foster als eben auch Demi gesagt haben, auf gar keinen Fall irgendwie uns gefällt die Thomas Harris Romanvorlage nicht, die ist uns zu exploitation-mäßig, machen das nicht mehr. Und dann sind ja beide dann auf einmal irgendwie abgesprungen. Und das hat ja quasi dann auch Ridley Scott überhaupt erst ermöglicht, seine Karriere fortzuführen. Klar, er hatte mit Gladiator sein Comeback schon in der Tasche, aber Hannibal hat das dann auch mit manifestiert und dann gesagt, okay, der Film ist bei weitem nicht so intelligent, auch als Thriller nicht, wie Silence of the Lambs, aber er macht da halt irgendwie jetzt seine Karriere halt weiter. Also da hat ja Demi quasi noch indirekt weiter halt irgendwie dem Kollegen geholfen.
Ja, das mag so sein. Bei Hannibal hieß es dann natürlich, da das bekannt war, dass Ridley Scott den Film spät übernommen hatte. Naja, das war ja so eine Rettungsaktion und eine Notmaßnahme. Und das ist doch nicht mehr, das ist doch nichts, was Ridley Scott beherrscht. Und ich kann mich daran erinnern, dass im Jahr 2000 zu lesen war, also der Film ist so schludrig, so schlampert zusammengeschnitten, Und so unbeholfen inszeniert, das kann doch nicht sein, da muss es doch lauter Nachdrehs gegeben haben und gar kein richtiges Drehbuch. Und wieso, da hat Ridley Scott das überhaupt übernommen, das wirkt nicht wie ein Scott-Film. Es ist ein Desaster von den unappetitlichen Szenen. Und ich will hier gar nicht an Ray Liottas
legendäre Gehirnszene erinnern. Wie Gesichter des Todes. Ja,
also an dieser Delikatesse, die da verköstigt wird.
Ja.
Naja, wie dem auch sei, wir sprechen über jetzt endlich über Under the Giant.
Ja. Also ich bin ja großer Prince-Fan und ich muss ja sagen, ich finde den Film auch, also Prince hat ja keinen einzigen guten Kinofilm gedreht, aber ich finde ihn tatsächlich besser als Purple Rain. Generell gilt für Under the Cherry Moon das gleiche wie für Purple Rain. Der Soundtrack, man nennt ihn Soundtrack, von Under the Cherry Moon heißt er nicht Under the Cherry Moon, sondern Parade. Eine, wie ich finde, Top-3-Platte von Prince. Bei beiden wird klar, bei Purple Rain wie bei Parade, dass der Soundtrack viel wichtiger, nicht nur besser, sondern auch viel wichtiger ist als der Film. Ich erinnere mich daran, wir haben ja öfter mal schon so Soundtrack-Listen zusammen gemacht für Rolling Stone, wo ich auch gesagt habe, Purple Rain, das ist für mich kein Soundtrack. Die Platte überstrahlt den Film bei weitem und die Platte erzählt nicht wirklich die Geschichte des Films. Bei Purple Rain fährt noch ein bisschen mehr als bei Parade. Deswegen, also die Platten Parade und Purple Rain, um das mal vorwegzunehmen, finde ich schon viel wichtiger. Ich mag aber Under the Cherry Moon. Es gilt als kolossaler Flop und als einer der Rekord Goldene Himbeere Award-Films. Also die Goldene Himbeere wird ja kurz vor den Oscars immer verliehen, nicht für die besten, halt für die schlechtesten Filme. Da hat er einige der wichtigsten, in Anführungszeichen wichtigsten Himbeere Awards zusammen mit Howard the Duck gekriegt, der auch ein super Film wäre, nicht ein super Film, aber einer, der super wäre, um über zu sprechen. Dahingehend wäre ein super Film. Und der Film geht das ganz schlecht. Und die Produktion des Films war auch nicht ganz reibungsfrei. Also Prince hat ja auf der Höhe seines Egozentrismus die Regie einfach von Mary Lambert, der Regisseurin, übernommen. Sie wurde gefeuert. Sie hat danach mit American Psycho noch einen vielbeachteten Film, eine Romanverfilmung.
Ja, und davor, entschuldige, ja? Friedhof der Kuscheltiere nach Stephen King.
Ja, nee, der kam erst danach, Film. Der kam nach Under the Cherry Moon. Ah. Aber du hast recht, aber der kam vor American Psycho. Achso, okay, genau. Ja, der auch ein shocking Film war mit Jumpscares, also alles, was man von einem Horrorfilm erwartet. Viel besser auch als das Remake von Friedhof der Kuscheltiere aus dem letzten Jahr. Das war auch ein solider Film. Und viele reden ja davon, ach, wie toll, dass Regisseure in Hollywood erobern, aber es gab in den 80er Jahren nicht so viele Frauen auf dem Regiestuhl und Mary Lambert war eine davon. Für Prince war es nichts. Er hat ja dann irgendwie auch sich dann in Vorspann-Credits auch nicht als Directed by Prince bezeichnet, sondern Film by Prince, also auch mal eine ganz eigene Bezeichnung gefehlt. Der Film war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil die Leute was anderes erwartet haben. Man wollte Prince, der sich immer mehr an Europa statt Amerika angenähert hat, nicht in Schwarz-Weiß sehen. Man wollte ihn nicht in Südfrankreich sehen. Und der Film hatte bis auf den Song Girls and Boys keine einzige Gesangseinlage auf Celluloid von ihm. Im Gegensatz zu Purple Rain, wo er auf einer Bühne stand in Minneapolis. Da wurden die Songs nebenbei mit eingespielt. Das lustigste Produktionsnotiz des Films ist eigentlich, finde ich noch, dass Prince sich also er ist ein extrem durchplanter Mensch, aber er hat sich irgendwie überreden lassen, mit MTV zusammenzuarbeiten für ein Gewinnspiel, nämlich dass die offizielle Weltpremiere des Films verlost wird in der Gewinnerstadt der oder die des Gewinners. Also es wurde ein Gewinner gezogen und in dessen Heimatstadt, egal wo das ist, wurde die Weltpremiere des Films gezeigt. Und das ist natürlich total idiotisch, weil es wurde anscheinend auch nicht geschummelt bei dieser Wahl, denn es hat tatsächlich irgendein Fan gewinnen lassen, der, um es mal so PC wie es geht überhaupt nur auszudrücken, einen extrem optischen Gegensatz zu Prince gebildet hat. Also Prince ist ja eher zierlich und gut aussehend und diese Frau, die gewonnen hat, ist nicht zierlich und nicht gut aussehend. Und dann fand diese Premiere statt, ich musste das nochmal selber raussuchen, in Sheridan, Wyoming. Ja, so ungefähr, so in Wyoming. Und es gibt so ein ganz tolles Foto aus dieser Premiere, das zeigt, wie so berittene Cops, also wirklich berittene Cops, also nicht irgendwie Cops in einem Streifenwagen in der Wüste, sondern berittene Cops vor diesem Kino stehen, um die Premiere zu sichern. Also eine Hinterwäldler-Premiere. Und ich glaube, da hätte Prince eigentlich schon klar werden müssen, dass da so viel schief läuft im Marketing, im Merchandising, in dieser MTV-Idee halt den Zufall verrückt spielen zu lassen. All das hat mit dazu beigetragen, dass von vornherein mit diesem Film ein ganz schlechtes Omen gehangen hat.
Aber es spielt Kristen Scott Thomas mit.
Ja, ja, in ihrer ersten großen Rolle. Sie ist, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie... Nee, sie ist viel jünger als er. Also er war damals 28, sie dürfte Anfang 20 gewesen sein. Prince hat sich in sie auch verliebt, aber sie war nicht an ihn interessiert. Also man kann ja mal Madonna zitieren, die mit Prince aufgenommen hat, aber gesagt hat, I don't fuck the midget. Also es war irgendwie klar, dass irgendwie Prince bei ihr dann auch keine Chance haben würde. Und das hat natürlich auch zu einer großen Eifersucht geführt. Aber Prince war auf der Höhe seines musikalischen Könnens. Und er sah auch nie besser aus als in diesem Film. Das zeigen auch die ganzen Memes, die ganzen GIFs von ihm, von Under the Cherry Moon in seinem Kostüm. Er war eigentlich in Topform. Aber das Material des Films war charmant, aber nicht gut genug.
Ja, nun, er war sicher kein Filmemacher, also er war tatsächlich ein Filmemacher, weil er Filme gemacht hat, aber kein Filmautor, kein Filmregisseur und das war tatsächlich nur in den 80er Jahren möglich, dass der Ruhm und die Popularität eines Großkünstlers, der eine Platte nach der anderen gemacht hat, in den Film übertragen werden konnte, ja auch von Michael Jackson nicht sehr erfolgreich. Und letztlich eine Megalomanie und etwas, was im Musikvideo gut funktionierte, was sich aber nicht übertragen lässt in den Spielfilm. Und
Ja, ich meine, Michael Jackson hat ja mit Moonwalk im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von Videoclip-Sequenzen gemacht. Speed Demon mit diesen sehr eklig anzusehenden Stop-Motion-Figuren, mit diesem Hasen, als auch Smooth Criminal, Mafia-Szene, diese El Capone-Szene in dieser Bar. Das hat Prince ja versucht zu vermeiden, zumindest.
Ja, er hat tatsächlich versucht, eine narrative Struktur in die Filme zu bringen, und es ist einigermaßen grotesk, wenn man Under the Cherry Moon wieder sieht. Ähnlich ist es auch bei Purple Rain und ich glaube auch bei Sign of the Times. Es ist von einer überwältigenden Künstlichkeit. Also wird als Camp wahrscheinlich noch wiederentdeckt, wenn das noch nicht passiert ist. Aber es gibt zu wenige richtige Prinz-Aficionados. Wer bloß einen Film sehen will, der wird nicht einen Film schauen, der so als Prinz-Film, als Prinz-Vehikel, als Prinz-Werbefilm oder Film zur Platte verstanden wird. Mit gewissem Recht und andererseits auch mit gewissem Unrecht. Ich würde den Film nun gern wiedersehen. Sign of the Times habe ich kürzlich noch einmal wenigstens zum Teil gesehen. Wir wollen schließen mit einer Empfehlung, ein Film, der keine Empfehlung braucht, Pretty in Pink von John Hughes.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want.
John Hughes, erfolgreich mit Ferris macht Blau. Der hatte auch natürlich einen Lauf und der Ball lief zu der Zeit. Und Pretty in Pink, ein enorm erfolgreicher Film der Molly Ringwald, die damals schon beliebt war, noch beliebter machte, allerdings nur für kurze Zeit. Andrew McCarthy, auch aus Brad Pack-Filmen bekannt. Und James Spader, der später noch viel bekannter wurde, nämlich mit Sex, Lies and Videotape von Steven Soderbergh.
Und der in dem Film, glaube ich, einen Arschloch spielt. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Pretty in Pink. Ich fand das Interessante bei Pretty in Pink, ich habe den ganz spät erst gesehen. Ich habe den nicht gesehen, als es angelaufen ist. Ich kannte immer nur dieses tolle Postermotiv mit Molly Ringwald. Und für mich war irgendwie immer klar, als ich sie gesehen habe, bevor ich den Film gesehen habe, dass sie die Außenseiterin ist, natürlich. Aber ich dachte immer auch, sie ist eine uncoole Außenseiterin. Und als ich den Film gesehen habe, war von vornherein klar, dass John Hughes sich das sofort richtig zurechtgelegt hat. Nein, sie ist die Einzige, die den Durchblick hat, die Smiths hört in ihrem Zimmer, die Smiths-Poster aufgehängt hat, also die Außenseiterband auch gehabt hat, aber die eigentlich alles richtig gemacht hat, diese Frau. Das war das Interessante, weil normalerweise sind ja Teenager-Komödien so strukturiert, dass diejenige Person, die auch Außenseiter ist, eine Außenseiter ist, weil sie vielleicht auch negativer anders ist als die anderen, aber sie ist die Einzige in diesem Klassensystem, die alles richtig macht. Die ist die einzige normale, gute Teenagerin.
Ja, und sie ist zugleich eine nicht nur bezaubernde, sondern robuste und gescheite Frau, junge Frau, ein Mädchen aus kleinen Verhältnissen, und sie muss sich entscheiden zwischen dem Reichen aus der Etablierten, also sie ist die Außenseiterin an der Schule, sie wird belächelt, es sind lauter reiche Absolventen, lauter Söhnchen und höhere Töchter. Ringwald kommt als Außenseiterin aus einer vergleichsweise ärmlichen Familie dahin und muss sich entscheiden zwischen Andrew McCarthy, dem Sympathischen, und Spader, dem Unsympathischen, und dem armen Jungen und dem reichen Jungen. Also auch das ist natürlich eine archetypische Struktur, die wie immer bei Hughes Karlauer abwirft, aber auch einiges an Tragik und an Bedenkenswertem, das nicht nur Jugendliche anspricht. Aber es war ein gewaltiger Erfolg in der amerikanischen Jugend. Und hat Hughes' Karriere weiter befördert über die Kevin-Filme, Kevin allein zu Hause später hinaus, die dann allerdings nicht mehr so wunderbar waren wie Ferris. Wie
ja, die waren ja wirklich, genau, also die Kevin-Filme waren ja, die haben ja die haben vielleicht irgendwie die Intelligenz daran noch gezeigt. Ich glaube, es wäre ein Chris Columbus Drehbuch auch, ne? Oder nee, Chris Columbus hat gedreht und hat Drehbuch gemacht, ne?
Genau.
Also Regie, also ja, ich finde ja dieses, also man erlebt dieses irgendwie prepare for battle, dieses Westernartige halt, die Fallen zu stellen und sein eigenes Prepper-artig sein Haus für unzugänglich gegenüber Gegnern zu machen, ist ja ein Motiv, das einem 20 bis 30 Jahre später immer wieder in Filmen auch begegnet hat, ne? Also Skyfall und so weiter. Und da ist ja im Grunde genommen dieses Fallenstellen, das hat ja, also ist ja im Grunde genommen total wegweisend gewesen, so, ich meine, so bieder, wie die Kevin-Filme auch sind als Kinderfilme, ist ja dieses Fallenstellen an sich eine total kluge Art und Weise, halt dem Gegner, zum Gegner, das ist eine Sache, die bei John Hughes nie wirklich noch tatsächlich eine Würdigung erhalten hat. Ne?
Ja, übrigens hat Howard Deutsch Pretty in Pink inszeniert, also Regie Howard Deutsch, oder sagt man Deutsch, das wusste ich nie, Howard Deutsch.
Und ich John hätte jetzt gedacht, dass Jude Hughes die Regie... Ah nee, er hat bei 16 Candles in Molly Ringwald, da hat er die Regie nochmal gemacht.
Ah, diesen Film kenne ich nicht.
Ja, der war auch kein Erfolg. 16 Candles, der kam glaube ich 87 dann. Nee, ich habe den auch nicht gesehen, aber ich hatte mir das irgendwie so gemerkt. Ich meine, er hat natürlich auch den sehr bewegenden, wenn auch nicht mehr klugen Film gemacht mit John Candy und Steve Martin, wo die so aneinander gebunden sind als Handlungsreisende, ja. Ne?
Ah, ein herrlicher Film.
Ja, den mochte ich auch. Der war bieder, ja. Aber lieb, weil der
geht. Planes, and
Automobiles.
Ja.
Den hat er noch gemacht, ja.
Auch ein merkwürdiger Titel, übrigens später, viel später in einer deutschen Adaption, ja, man muss sagen, einem Plagiat mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Und auch dieser Film ist sehr amüsant.
Ach.
Also ein Fernsehfilm vor 10 Jahren ungefähr. Aber Trains, Planes, Boats und so, Automobiles, das ist eine der herrlichsten Komödien überhaupt mit Martin und Candy. Und das ist die ganze Komik drin. Vor allem hielt man den Film damals für Klamauk. Ich habe mich dann gewundert, die Besprechungen sind ja respektvoll, sogar in Deutschland wird ja eher in den USA gutiert. War auch nicht sehr erfolgreich, glaube ich, in Deutschland der Film, obwohl Martin, auch Candy, ziemlich auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren war. Also ein ganz gutmütiger, sehr, sehr komischer Film.
Ja, der lustigerweise ja...
Ja, wann war das, 1990 oder
89? Der war 88 oder 89. Ja. Also ich vergleiche den immer, auch wenn es nicht wirklich passt, mit Midnight Run von Martin Brest,
ja.
Der ja auch seinerzeit kein großer Erfolg gewesen ist, aber heute als einer der besten Filme der 80er gilt, wegen dieser typischen One-Liner oder diesen Dialogen, die sich halt Charles Grodin und De Niro halt liefern, der, also... Ich sage immer nur daran, also es ist total idiotisch, aber ich bin ja ein großer Fan von blöden Wortspielen. Ich finde das ja wirklich lustig. Es gibt die Szene, in der De Niro ja Charles Grodin transportieren muss als FBI-Agent und dann in ein Flugzeug setzt. Und dann sagt dir irgendwie Charles Grodin, ich kann das nicht machen. Du kannst mich hier nicht mitnehmen und ausliefern, weil ich leide an Flugangst. Und dann sagt De Niro zu ihm im Original: Und wenn du jetzt nicht bald ruhig bist, dann leidest du auch noch an Faustophobie. Fistophobia. Das ist im Grunde genommen, das ist eigentlich total idiotisch und so. Blödes Wortspiel, aber es war halt ausgedacht, das ist originär für diesen Film. Das hat sich Martin Brest oder De Niro, war auch immer eine Impro, selber ausgedacht und naja, dafür steht dieser Film. Ach, ja, gut.
Ja, wir kommen dann dazu beim Jahr 1988, also es wird nicht lange dauern. Dazwischen ist noch das Jahr 87. Und dann kommen wir hoffentlich auch nochmal zu Trains and Planes.
Absolut. Ich würde fast sagen, wir haben heute vielleicht sogar, auch wenn wir kein Zeitmesser haben, unsere längste Episode geschafft, die wir bisher gemacht haben. Es könnte unsere längste sein. Wir sind so bei ungefähr, sagen wir mal so, 110 Minuten angelangt.
Ja.
Aber das macht der Coronavirus. Man hat einfach im Homeoffice auch ein bisschen mehr Zeit, ob man es will oder nicht.
Ja, es wird jetzt keine Konferenz anschließend stattfinden.
Genau.
Es ist ungefähr 22.30 Uhr.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich beende noch nicht unser Gespräch. Wir reden gleich noch kurz weiter, aber ich beende unsere Aufzeichnung. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald.